ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen zum Wochenstart.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
In der kommenden Woche bekommt Deutschland eine neue Regierung. Ein großer Teil steht seit heute fest. Die 10 Ministerinnen und Minister von CDU und CSU nämlich, die ihren Platz am Kabinettstisch schon mal sicher haben. Und dann mit Vollgas loslegen können mit dem groß angekündigten Politikwechsel. Wer die restlichen 7 Kollegen von der SPD werden, das soll erst kommenden Montag am Tag vor der Kanzlerwahl verkündet werden. Geduld ist also gefragt. Seinem Unionsministerteam traut der künftige Kanzler Merz aber schon jetzt nicht weniger zu, als in Regierungsverantwortung historische Schritte zu gehen. Politische Erfahrung war nicht in jedem Fall Einstellungsvoraussetzung. Gabriele Dunkel.
7-mal Glückwünsche mit kräftigem Handschlag und dazu 7 freudige Gesichter. Die CDU-Ministerriege steht, ausgewählt und vorgestellt vom Chef persönlich. Es scheint, als ob mit jedem Handschlag die Anspannung der letzten Wochen vom März ein wenig mehr abfällt.
Ich habe mir deshalb bei der Auswahl derjenigen, die mich im Kabinett begleiten, Gedanken gemacht, vor allem um die fachlichen Fähigkeiten, aber auch um eine wirklich neue Zusammensetzung eines Bundeskabinetts, das auch ein bisschen Aufmerksamkeit auslöst.
Regionalproporz, Geschlechterparität und überhaupt Eignung fürs Amt. Die Zutaten für die Entscheidung dürften nicht leicht zum Mixen gewesen sein, aber das sind sie, die Neuen. Außenminister wird Johann Wadephul. Das Wirtschaftsministerium übernimmt Katharine Reiche, Externe ohne Bundestagsmandat. Die Bundestagsabgeordnete Nina Wagen wird Gesundheitsministerin und Patrick Schnieder aus Rheinland-Pfalz wird Verkehrsminister. Das neu geschaffene Ministerium für Digitalisierung soll Carsten Wildberger übernehmen. Der kommt aus der Wirtschaft, ist bislang Vorsitzender von Mediamarkt Saturn. Der Bereich Bildung und Familie geht an Karin Prien. Und Kanzleramtsminister wird Thorsten Frey. Mit ihnen soll nun der vielbeschworene Politikwechsel gelingen. Doch so ganz zufrieden sind nicht alle mit dem neuen Personal à la Merz. Die ostdeutschen Landesverbände etwa hätten sich jemanden aus ihrer aktiven Politik gewünscht.
Es ist aber auch ein offenes Geheimnis, dass wir aus Ostdeutschland natürlich darüber nachgedacht haben, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, jemanden zu haben, der in Ostdeutschland noch bekannter gewesen wäre. Das hätte auch uns genützt in den neuen Bundesländern, das hätte uns genützt auch im Hinblick auf die nächsten Wahlen.
Und auch der Sozialflügel in der CDU vermisst einen aus den eigenen Reihen.
Uns ist doch vor allen Dingen in der Sache wichtig, dass das C nicht vergessen wird. Wir machen Politik auf Grundlage des christlichen Menschenbilds. Wir sind eben keine konservative Partei, wir sind eine christdemokratische Partei. Und das ist wichtig zu betonen und darauf kommt es uns an.
Einige 100 Kilometer weiter südlich im Freistaat Bayern findet der Vorsitzende der Schwesterpartei nur lobende Worte für seine eigenen Personalentscheidungen.
Wir wollen Erfolg haben. Wir müssen den Richtungswechsel organisieren zur Stärkung Deutschlands, zur Stärkung Bayerns, aber auch zur Stärkung der Demokratie, denn die Herausforderung ist sehr groß. Wir dürfen Ressorts besetzen, die, glaube ich, perfekt zur CSU passen. Law and Order, Hightech und Heimat. Das sind die Themen.
So soll Alexander Dobrindt Innenminister werden. Dorothee Bär wird für Forschung und Raumfahrt zuständig sein. Und das Landwirtschaftsministerium soll der gelernte Metzgermeister Alois Rainer übernehmen. Zum neuen Regierungsglück fehlt noch die SPD. Deren Mitgliedervotum endet morgen. Dann wird aus allen Konjunktiven der letzten Wochen und Monaten wohl Realität.
Die Union hat sich also entschieden, wie die Auswahl ankommt und was es alles zu tun gibt. Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, sprechen. Guten Abend, Herr Linnemann.
Guten Abend, Frau Wellmer. Ich grüße Sie.
So, 10 Bundesministerinnen und Minister stehen fest. Sie hingegen bleiben CDU-Generalsekretär, weil Sie damit der eigentliche Parteichef sein können?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein toller Job. Es gibt Menschen wie Heiner Geißler, die haben den 11 Jahre gemacht. Ich mache den jetzt seit fast 2 Jahren. Ja, ich hätte mir auch ein Ministeramt zugetraut. Und ja, ich mache das Thema Arbeit und Soziales gerne. Dieses Ministerium hat die SPD gezogen. Und nur um jetzt Minister zu sein, irgendeinen Posten anzunehmen im Kabinett, das bin nicht ich. Ich bin Generalsekretär und mache das mit Freude.
Mhm. Kritik an der Ministerauswahl kommt aus dem Osten, haben wir auch im Beitrag gesehen. Warum ist niemand dabei, der auch aktuell im Osten Politik macht.
Frau Schenderlein ist dabei. Sie ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Das war etwas, was nicht nur im Wahlkampf wichtig war, sondern Friedrich Merz auch ein persönliches Anliegen. 28 Millionen Menschen sind im Sport unterwegs. Dieses Land kümmert sich zu wenig um die stillen Helden, die Ehrenamt leisten. Und Frau Schenderlein kommt aus dem Osten.
Ich finde den Katharina Sport Reiche auch super. Aber das es ging ja jetzt um die Bundesministerin und Minister. Und Katharina Reich ist ja auch schon einige Jahre jetzt in NRW nicht eine starke Stimme aus dem Osten. Das ist ja jetzt so die Kritik, die man von vielen hört.
Ja, Frau Wellmer, klar, sie kommt aus Brandenburg. Aber am Ende des Tages, meine persönliche Meinung ist, es muss funktionieren. Die Himmelsrichtungen sind doch am Ende egal. Natürlich muss man irgendwie schauen, dass es klappt. Ich meine, Schleswig-Holstein hat zwei Bundesminister, ist ein sehr kleines Land, aber wenn diese Bundesminister so gut sind, warum soll man sie nicht nehmen? Mhm. Soll man dann deshalb einen Minister aus dem Süden nehmen, nur weil es im Norden
zwei gibt? Nö, aber zum Beispiel Rainer Haselhoff, also Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer, Sachsen sind ja auch gute, auch altgediente Ministerpräsidenten, nicht ernsthaft in Erwägung gezogen?
Also als Ministerpräsident, glaube ich, hat man einen Traumjob. Ich weiß gar nicht, ob die Bundesminister werden wollen. Also insofern, nein, wir müssen liefern. Wir brauchen ein starkes Kabinett. Wir sollten nicht nach Himmelsrichtung schauen, sondern die Besten aufstellen. Und das hat Friedrich Merz gemacht.
Okay, also Rainer Haselhoff hat zumindest gesagt, er wurde nicht gefragt. Aber Sie wollen Probleme lösen im Inland, in Europa, in der Welt. Sie wollen Deutschland einen, Sie wollen eine Generation Wohlstandsversprechen ablegen. Alles heute so gehört auf dem Parteitag. Sie legen sich die Latte selbst extrem hoch. So wie ein Fußballtrainer, der am ersten Spieltag schon sagt, ich will Meister werden und auch noch die Champions League gewinnen. Warum?
Genau, und der wird sich messen lassen, ob er dann Meister wird und die Champions League gewinnt.
Spieltag für Spieltag.
Und so werden. Genau, wir werden uns auch messen lassen müssen und deswegen, Frau Wellmer, riecht mich das schon ein wenig auf. Da wurden ja sogar Grabreden gehalten auf diese schwarz-rote Koalition, obwohl sie noch gar nicht regiert. Die wurde schon schlecht geredet, obwohl sie nicht einen Tag im Amt ist. Deswegen sollte man doch jetzt einfach mal 100 Tage abwarten, dieser Regierung eine Chance geben und dann gerne ein erstes Resümee ziehen. Aber dieser Sofortismus, der sich breit macht in Deutschland, tut unserer Demokratie nicht gut. Einfach mal abwarten. Ich bin mir sicher, diese Regierung wird liefern. Mhm. Denn Alternativen gibt es nicht.
Und dennoch, sie konnten noch nicht mal loslegen. Und schon hat die AfD mit der CDU in Umfragen fast gleichgezogen. Einigen sogar schon gleichgezogen. Auf was, glauben Sie, können Sie die AfD wieder zurückschrumpfen? Auf welche Prozentzahl?
Das hört sich banal an, ja, trivial. Wir müssen einfach Politik machen und liefern. Mhm. Wir reden meines Erachtens schon wieder zu lange. Es sind schon wieder Wochen vergangen, seitdem die Koalitionsverhandlungen zu Ende sind. Ich verstehe das ja alles mit Mitgliederentscheid etc. Wir brauchen schnellstens eine Regierung und die muss in den ersten 100 Tagen, muss die 8 oder 9 Punkte wirklich liefern, spürbar für die Menschen, nicht streiten. Dann geht dieses Land ganz mit einer ganz anderen Stimmung in die Sommerpause. Und dieses Vakuum tut Deutschland nicht gut, übrigens auch der internationalen Gemengelage, politisch nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt schnell eine Regierung. Wir sollten nicht über die AfD reden, sondern wir sollten ins Machen kommen, liefern.
Okay, dann reden wir nicht über die AfD, obwohl Sie das in den vergangenen Wochen und Monaten ganz ausdrücklich getan haben, sondern fragen, nächste Woche beginnen diese 8 oder 9 oder 10 Tage, von denen Sie gerade gesprochen haben, und damit die Punkte, die Sie sofort umsetzen wollen. Was liefern Sie dann sofort mit der SPD zusammen?
Ja, wir müssen natürlich beim Thema Migration an die illegale Migration dran und das umsetzen, was wir versprochen haben, dass wir die freiwilligen Aufnahmeprogramme stoppen, dass Flieger nicht aus Afghanistan kommen, sondern dass Straftäter weggeflogen werden, dass der Familiennachzug gestoppt wird. Im wirtschaftlichen Bereich, dass es Superabschreibungen gibt, dass wir einen Schub der Wirtschaft geben, dass wir die Energiepreise senken, aber auch im Arbeitsmarktbereich die Aktivrente einführen, dass Menschen im Alter, die freiwillig arbeiten wollen, die steuerfrei bis zu 2.000 Euro im Monat machen können. Wir müssen das machen und nicht drüber reden.
Kommende Woche kann die neue Regierung loslegen. Wie misslich ist es ausgerechnet jetzt, wo die USA mit Blick auf den Krieg in der Ukraine mal wieder eine Woche der Entscheidung angekündigt haben, dass das alles noch ohne die neue Bundesregierung stattfinden könnte jetzt?
Ja, das höre ich natürlich seit Tagen und Wochen. Ich nehme natürlich auch wahr, was in Rom passiert ist. Es kann sein, dass morgen wieder etwas anderes passiert. Ich glaube, wichtig ist, dass Europa eine Regierung in Deutschland bekommt, dass es Verlässlichkeit wieder gibt. man muss es leider sagen, die jetzige Regierung, die ist zwar geschäftsführend im Amt, aber die findet ja nicht mehr statt. Und deswegen weiß ich, dass Friedrich Merz bereits jetzt mit Herrn Macron, mit Herrn Tusk, aber auch mit Herrn Starmer in Großbritannien sich eng abstimmt. Und die warten nur darauf, bis es auch offiziell wird. Das heißt, Herr Merz wird keine Antrittsbesuche machen, sondern er wird direkt nach seiner Wahl fliegen nach Frankreich, nach Warschau, also Paris und Warschau und dann auch irgendwann nach Amerika vor dem Termin im Juni, den wichtigen NATO-Gipfel. Mhm. Und da ist Friedrich Merz vorbereitet und deswegen brauchen wir schnell eine neue Regierung.
Mhm. Also der zukünftige Kanzler fliegt durch die Welt international, der Generalsekretär wacht zu Hause. Vielen Dank, Carsten Linnemann. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Großteil der zukünftigen Bundesregierung steht. Und dazu hat Sarah Frühauf vom Mitteldeutschen Rundfunk diese Meinung.
Es sei nicht die Zeit für Euphorie, sagte Friedrich Merz heute. Ja, euphorisch ist gerade kaum jemand. Schuld ist Merz selbst. Schließlich hat er Wahlversprechen gebrochen. Nur, es nutzt jetzt nichts. Ohne Optimismus wird das nichts. Wenn die Bürger daran glauben sollen, dass die Zukunft für sie besser wird, sollte auch der künftige Kanzler das glaubhaft vermitteln. Aber irgendwie will die Aufbruchsstimmung in der Union nicht so richtig zünden. Dabei klingen die Merz-Minister ganz vielversprechend. Katharina Reiche, Wirtschaft, Carsten Wildberger, Digitales und Staatsmodernisierung. Zwei von außen, Experten also. Merz geht da einen eher unkonventionellen Weg, auch bei Patrick Schnieder und Johann Wadephul. Da holt er Fachpolitiker an den Kabinettstisch. Auch vom Regionalproporz hat sich Merz weitgehend frei und es sich damit unbequem gemacht. Gut, so weiter so. Jetzt Blick nach vorn und mit dem Regierungsteam wirklich relevante Themen angehen. Rente, Pflege etwa. Und Schluss mit überflüssigen Debatten etwa über die angebliche Einmischung von Kirchen in die Politik, die die neue Bundestagspräsidentin Klöckner aufgeworfen hat. Oder die Diskussion über den Umgang mit der AfD im Bundestag, die von Merz wohl künftigen Fraktionschef Spahn kam. Der CDU-Chef muss diesen Flügel zwar einbinden, also den eher rechts außen. Die Themen setzen sollten andere, diejenigen im Kabinett mit frischen Impulsen. Denn genau jetzt ist die Zeit für Euphorie, für Aufbruch, auch um der schlechten Laune Partei AfD etwas entgegenzusetzen.
Die Meinung von Sarah Frühauf. In Spanien und Portugal war es heute taghell und wurde doch urplötzlich dunkel. Sämtliches Licht ging aus, es gab keinen Strom, dem Alltag wurde der Stecker gezogen. Alles, was elektronisch fahren sollte, stand still. Zeitweise war das gesamte spanische Stromnetz ausgefallen. Und bislang tappen Experten im Dunkeln, was denn die Ursache dieses Riesen-Blackouts gewesen sein könnte. Hacker? Atmosphärische Phänomene? Nichts bislang ausgeschlossen, während in einigen Regionen das Licht am Abend wieder anging. Arne Bartram.
Es ist ein ungewöhnliches Einkaufserlebnis für die Menschen in diesem Shoppingcenter in Portugals Hauptstadt Lissabon. Wo sonst helles Licht den Weg leuchtet, suchen sich die Kunden ihren Weg im Halbdunkel. Die Rolltreppen fallen ganz aus. In Spaniens Bahnhöfen geht heute nichts mehr. Wie hier in Madrid bleiben die Züge stehen. Tausende Passagiere kommen nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Meine Tochter ist gerade in Barcelona und bringt mein Enkelkind auf die Welt. Ich werde es aber wohl nicht mehr rechtzeitig zu ihr schaffen. Verkehrschaos in den Innenstädten. Ampeln fallen aus. Telefon und Internet funktionieren nicht mehr zuverlässig. Krankenhäuser können nur dank Notstromversorgung weiterarbeiten. Helfer sind im Dauereinsatz, um Menschen aus Zugtunneln oder steckengebliebenen Aufzügen zu befreien. Das öffentliche Leben in großen Teilen von Spanien und Portugal steht ab dem Mittag still. Manche Menschen verunsichert das. Dieser Supermarkt in Madrid wird von Kunden fast leer gekauft. Wir wissen nicht, wie lange dieser Stromausfall noch dauern wird. Also versuchen wir, ein bisschen was für die nächste Zeit einzukaufen. Ich kaufe haltbare Lebensmittel in Dosen, nur für den Fall. Zum Feierabend sind viele, die in den Innenstädten arbeiten, erstmal gestrandet. Nach Hause geht's oft nur zu Fuß oder mit viel Wartezeit in überfüllten Bussen. Ein Blackout, der zwei Länder über viele Stunden fast komplett lahmlegt. Dass so etwas auch bei uns in Deutschland passieren könnte, hält die Bundesnetzagentur für unwahrscheinlich.
Wir haben mehrere Sicherungssysteme im deutschen Stromnetz. Und natürlich für den Fall der Fälle hätten wir Kraftwerke, sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke, die ein solches Netz wieder aufbauen könnten. Das heißt, Deutschland ist gut vorbereitet.
Was hinter dem massiven Stromausfall steckt, ist noch unklar. Die Theorien reichen von einem technischen Defekt über Wetterschäden bis hin zu einem möglichen Cyberangriff. Wir werden den Grund für den Ausfall herausfinden. Aktuell schließen wir keine Theorie aus. Das Wichtigste ist jetzt aber erstmal, dass unsere Häuser und Wohnungen wieder mit Strom versorgt werden. Seit dem Nachmittag läuft die Stromversorgung Region für Region wieder an. Bis der Alltag in Spanien und Portugal aber wieder normal ist, kann es noch etwas dauern.
Christina Böker in Madrid. Christina, wie hast du denn diesen Tag erlebt?
Ja, wir sind noch mittendrin im Erleben dieses Tages, ehrlich gesagt. Ihr seht es hinter mir vermutlich. Es ist nach wie vor dunkel in Madrid, in Spaniens Hauptstadt. Es gibt einzelne Häuser, ich weiß nicht warum, aber einzelne Häuser haben Strom. Vielleicht sind es auch einzelne Straßenzüge. Hier jedenfalls, wo wir stehen, sind die Häuser, große Wohnhäuser mit ganz vielen Stockwerken, noch sehr, sehr dunkel. Und der Tag hat für uns angefangen eigentlich mit einem Dreh für die Tagesthemen. Wir wollten in einem Gesundheitszentrum drehen zur digitalen Patientenakte. Und in dem Moment, wo wir anfangen wollten, wurden gerade die Patienten nach Hause geschickt wegen des Stromausfalls. Oder eben die dringenderen Fälle in Kliniken, die mit Notstromaggregaten arbeiten. Und als wir rauskamen, war letztendlich Verkehrschaos. Ging schon los und das hat sich über den ganzen Tag hingezogen. Die Ampeln gingen nicht, die U-Bahn war gesperrt, die Menschen mussten aus der U-Bahn evakuiert werden. Wir haben wirklich in angstverzerrte Gesichter geguckt. Menschen waren dann hinterher sehr erleichtert, dass ihnen geholfen wurde, nachdem sie da im dunklen U-Bahn-Schacht waren, ohne irgendwas zu wissen. Und auf der Straße, auf den Plätzen, wurden wir auch ganz viel gefragt, was ist denn los? Die Menschen haben sich den ganzen Tag über gegenseitig gefragt, was ist eigentlich genau passiert? Viel Unsicherheit. Wir haben junge Frauen getroffen, die nicht nach Hause konnten, junge Mädchen, die keinen Kontakt zu ihren Eltern hatten. Also von Alltag war heute in Madrid und in ganz Spanien, auf der ganzen Iberischen Halbinsel, keine Rede.
Und zur Patientenakte kommen wir gleich noch. Die hast du jetzt schon freundlicherweise für uns angekündigt. Wir haben es jetzt gerade im Beitrag gesehen. Einige Landesteile haben wieder Strom. Wir können mit Hilfe eines Generators nur zu dir schalten. Was weiß man denn mittlerweile über die Ursache? Ist da schon ein bisschen mehr durchgesickert?
Also vor einer Weile kam die Meldung, dass 35% des Strombedarfs in Spanien wiederhergestellt sind. Und zu den Ursachen gibt es wirklich alle möglichen Spekulationen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat aber heute Nachmittag gesagt, er will sich nicht an Spekulationen beteiligen, würde aber auch keine Hypothese ausschließen.
Christina Böker in Madrid. Vielen Dank für diese Information zu diesem Zeitpunkt. Dankeschön. Den ganzen Menschen zu betrachten, ist etwas, was Kunst und Medizin seit Jahrhunderten vereint fasziniert. Leonardo da Vinci zeichnete um 1490 diese idealen Proportionen eines Mannes von Kopf bis Fuß auf einen Blick. Und mit einem Klick soll die elektronische Patientenakte nun sogar die komplette Krankengeschichte preisgeben, damit Ärzte nicht erst von Fachkollegen alles zusammensammeln müssen. Ob dabei sensible Daten wirklich immer dort bleiben, wo sie hingehören, das ist eine der kritischen Fragen zu diesem Riesenprojekt. Morgen soll die E-Akte tatsächlich an den Start gehen, zunächst freiwillig, für ein halbes Jahr. Nadine Bader und Daniela Bliersbach.
Zettelwirtschaft AD, die elektronische Patientenakte wird deutsche Wirklichkeit. Doch was hier auf dem Werbevideo des Bundesgesundheitsministeriums so einfach daherkommt, ist eine zähe Geschichte. Eine, die vor mehr als 20 Jahren begonnen hat. Ulla Schmidt hieß die damalige Gesundheitsministerin.
Das Projekt startet, die Karte wird eingeführt. Und wir werden das sehen.
Soll heißen, der vorgesehene Ausbau zu einer elektronischen Patientenakte wird noch dauern.
Und es dauert. Datenschutzbedenken, Probleme bei der technischen Umsetzung. Die elektronische Patientenakte wird bisweilen zum Rohrkrepierer.
Seit 23 Jahren wird in Deutschland versucht, eine elektronische Patientenakte zustande zu bringen. Seit 23 Jahren eine elektronische Patientenakte. Und wer macht's? Karl Lauterbach.
Einatmen, so heißt die Kanüle jetzt auf einen Schlag aus.
Hier in der Hausarztpraxis in Bedburg in Nordrhein-Westfalen sind sie als Testpraxis der elektronischen Patientenakte seit Januar ganz vorne mit dabei. Das Ergebnis des Lungenfunktionstests seiner Patientin kann Allgemeinmediziner Barman Afzali direkt in die Akte hochladen.
Dementsprechend muss die Patientin jetzt nicht mehr diesen Bericht von A nach B tragen und von B dann wieder nach C und so weiter, sondern jeder kann sich im Prinzip seine Kopie aus der elektronischen Patientenakte rausnehmen.
Und so gebe ich nur meine Karte ab und jeder kann alles lesen. Also einfacher geht's nicht.
Hausarzt Afzali sieht Vorteile vor allem für chronisch Kranke. Doch bei manchen Diagnosen würde er eher abraten, sensible Befunde in die Akte eintragen zu lassen.
Da geht es dann vielleicht um die Gendiagnostik oder auch um psychische Erkrankungen, um stigmatisierende Erkrankungen. Wir wissen, in welcher aktuellen Welt wir uns jetzt bewegen, aber wir wissen nicht, in welcher Gesellschaft wir uns morgen bewegen.
Zudem gibt es keine Möglichkeit, dass nur bestimmte Ärzte Zugang haben, wenn versicherte Dokumente in der elektronischen Patientenakte hinterlegen.
Heißt, meine Zahnärztin, meine Heilpraktikerin, jeder kann dann auf psychologische Informationen, auf irgendwelche Röntgenbilder, auf irgendwelche Gutachten, auf Protokolle, auf die ganzen Abrechnungsdaten komplett zugreifen, obwohl der Bedarf gar nicht gegeben ist.
Dazu kommen noch Sicherheitslücken, auf die der Chaos Computer Club vor einigen Monaten hingewiesen hatte. Die seien ausgeräumt, sagt der scheidende Bundesgesundheitsminister. Er sieht die elektronische Patientenakte nun endlich auf der Überholspur.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt, welches wir in Deutschland bisher gemacht haben. Es ist tatsächlich in der Digitalisierung eine Zeitenwende.
Eine Zeitenwende, die allerdings noch in Erfüllung gehen muss. Nach nur 23 Jahren könnte es nun also Lauterbach gewesen sein, der ihr den entscheidenden Schwung verpasst hat. Sein wohl letzter Akt als Minister.
Mal kurz zum Nachbarn schielen, wie der das so macht. Das ist zwar meist nicht gern gesehen, aber es geht ja nicht ums Abgucken wie in der Schule, sondern ums Erfahrungen sammeln. Das wäre in europäischen Ländern wie Dänemark, Finnland oder Spanien möglich, die mit elektronischen Patientenakten arbeiten. Wie es in Schweden läuft, das berichtet Ann-Britt Backenbüll.
Ihren Arzttermin heute hat die 80 Jahre alte Inga bequem über ihre Gesundheits-App gebucht. Hier sehe ich meine gebuchte Zeit. Und nicht nur die. Auch ihre Medikamente, Befunde und Rezepte hat die Schwedin auf ihrem Handy immer mit dabei. In der App gespeichert, eine abgespeckte Version ihrer digitalen Patientenakte. Praktisch, findet Inga. Dass ich meine Krankenakte einsehen kann und die Ergebnisse von Tests, die gemacht wurden. Ich kann in der App einfach selbst nachsehen und muss nicht extra hierher kommen oder den Arzt anrufen. Seit mehr als 13 Jahren gibt es in Schweden die digitale Akte für Gesundheitsdaten. Arzttermine, Reha, alles wird online gespeichert. Sensible Infos können vom Arzt oder Patienten gesperrt werden. Inga ist heute wegen ihres hohen Blutdrucks gekommen. Ihre Ärztin kommt aus Deutschland. Sie prüft zunächst die letzten Notizen aller behandelnden Kollegen.
Wenn ich jetzt einen Patienten treffe, dann muss ich wissen, was ist in der letzten Woche auch mit dem passiert. Hat er vielleicht eine neue Medikation bekommen? Können Symptome, die er hier präsentiert, der Patient, darauf beruhen, dass jemand anders gerade was in der Behandlung geändert hat?
Die Kommunikation zwischen Ärzten würde vereinfacht, Fehler reduziert, sagt sie. Der Datenschutz, aus Sicht der meisten Schweden, kein Problem. Darüber mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Ich bekomme die Frage ehrlich gesagt nie gestellt.
Das Vertrauen in die digitale Patientenakte ist hoch und das System wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Wenn in Kanada heute das Parlament gewählt wird, stimmen die etwa 29 Millionen Stimmberechtigten auch über Donald Trump ab, der das Nachbarland im Norden bekanntlich gerne zum 51. US-Bundesstaat machen würde. Das möchten aber viele Kanadier auf gar keinen Fall und könnten so den regierenden Liberalen, die vor Trumps Amtsantritt in den Umfragen noch als Verlierer da standen, jetzt doch zum Sieg verhelfen. In Kanada sind die Wahllokale geöffnet und von dort berichtet Marion Schmickler.
Kanada zum Naschen. Diese Bäckerei in Ottawa verkauft seit langem Kekse mit dem Ahornblatt. Doch seitdem Donald Trump damit droht, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, muss Claude Bonnet jeden Tag die doppelte Menge backen. Die Cookies sind zum patriotischen Statement geworden.
Trump's a
Trump sagt, macht Amerika wieder großartig. Wir sagen, Kanada bleibt großartig. Das ist unser Erfolgsrezept für die Zukunft. Es gibt überhaupt keinen Grund, uns so zu behandeln. Wir lieben Amerika, aber so geht's nicht. Mark Carney und Pierre Poilievre. Ein Top-Banker gegen einen Politiker. Bis vor 3 Monaten hätte niemand geglaubt, dass der liberale Carney eine Chance haben könnte. Doch mit Trumps Attacken hat sich der Wind gedreht. Jetzt liegt der Liberale in den Umfragen vorn. Er gilt als guter Krisenmanager, hat die kanadische Zentralbank geleitet und danach auch die britische durch den Brexit gesteuert. They want our resources. Die Amerikaner wollen unsere Rohstoffe, unser Wasser, unseren Boden. Die wollen unser Land. Das werden sie nicht bekommen, denn Kanada ist nicht Amerika. Ein Küsschen für Carneys politischen Gegner. Pierre Poilievre galt lange als unangefochtener Favorit. Konservativ, scharf in seiner Rhetorik, sie nennen ihn den Mini-Trump. Jetzt könnte ihm die Nähe zu Trump zum Verhängnis werden. Geht wählen für den Wechsel. Das Interesse an dieser Wahl ist riesig, in Kanada und den USA. Donald Trump wünscht den großartigen Kanadiern über seinen Social-Media-Kanal viel Glück, verspricht keine Zölle, keine Steuern, wenn Kanada der 51. Staat wird. Fast klingt es so, als stünde Trump hier zur Wahl und tatsächlich dürfte er wahlentscheidend sein, doch viele wollen einen Anti-Trump. Wenn ich sehe, was in den USA gerade los ist, wie gespalten ein Land sein kann, dann ist das vielleicht ein Zeichen, welchen Weg wir nicht einschlagen wollen. Besonders als Frau will ich nicht, dass das, was drüben in den Staaten passiert, auch zu uns kommt. Das ist eine extrem wichtige Wahl mit all dem, was in den USA passiert und überall auf der Welt. Wir müssen bereit sein, uns den Herausforderungen zu stellen. Wachwechsel in Ottawa. Für die Kanadier geht es um viel bei dieser Wahl, ihre Identität und Unabhängigkeit. Regieren dürfte hier demnächst der Premierminister, den sie am ehesten zutrauen, sie gegen Donald Trump zu verteidigen.
So, mit weiteren Nachrichten des Tages gehen wir zunächst zum Krieg gegen die Ukraine und mehr dazu von dir, Jens.
Russlands Präsident Putin hat eine 3-tägige Feuerpause in der Ukraine angekündigt. Vom 8. bis zum 10. Mai sollen die Kämpfe ruhen, heißt es in einer Erklärung des Präsidialamtes. Darin fordert der Kreml die Ukraine auf, dem Beispiel zu folgen. Andernfalls werde das russische Militär reagieren. Die Feuerpause fällt mit dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai zusammen, einem wichtigen Feiertag in Russland. Diplomatisch steht Putin unter Druck. US-Präsident Trump hatte ihm zuletzt mangelnde Friedensbemühungen vorgeworfen. Dass sich Russland im Krieg gegen die Ukraine Unterstützung aus Nordkorea geholt hat, das wurde lange Zeit nicht offiziell bestätigt. Nun hat Nordkorea eine Beteiligung erstmals eingeräumt. Seine Truppen hätten geholfen, russische Gebiete in der Region Kursk zurückzuerobern. Putin dankte seinem Verbündeten dafür. Angaben zur Truppenstärke wurden nicht gemacht. Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass Nordkorea mehr als 10.000 Soldaten entsandt hat. Vor knapp einem Jahr entstand auf der Terrasse einer Bar auf Sylt ein Partyvideo, das bundesweit für Empörung sorgte. Junge Menschen singen in der Aufnahme rassistische Parolen. Gegen einen Beteiligten hat das Landgericht Flensburg nun einen Strafbefehl erlassen, weil er einen Hitlergruß angedeutet habe. Alle weiteren Verfahren wurden hingegen eingestellt. Aufgrund der Gesamtumstände sei der Straftatbestand der Volksverhetzung nicht erfüllt, hieß es. Die Zuschauer des DDR-Sandmännchens kannten Urte Blankenstein als Frau Puppendoktor Pille mit der großen, runden Brille. Nun ist die Schauspielerin in Berlin gestorben.
Habt ihr aber trotzdem mal Kummer oder Sorgen? Na, dann schreibt gleich morgen. Und Kinder.
Im Sandmännchen-Abendgruß gab sie Kindern 2 Jahrzehnte lang Tipps, zum Beispiel für Ernährung und Gesundheit. Auf der Bühne trat sie auch später immer wieder als Frau Puppendoktor Pille auf. Blankenstein wurde 81 Jahre alt.
So eine riesige Baggerschaufel, die nimmt man nicht, um etwas aufzubauen, sondern genau fürs Gegenteil. Und obwohl in Deutschland für 2038 der endgültige Ausstieg aus dem Kohlestrom beschlossen wurde, wird nicht nur im Tagebau weiter Kohle abgebaut, sondern müssen auch weiter Dörfer der Kohle weichen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in Ost- und Westdeutschland insgesamt so etwa 300 Orte zerstört, rund 120.000 Menschen umgesiedelt. Doch nicht bei allen fließen nur Tränen, wenn sie die gute Stube und den Vorgarten verlassen müssen. Katja Stieler war mittendrin in Mühlrose in Ostsachsen und hat Aus- und Umzug erlebt.
So, ja, ist weg, entsorgt.
Jens Panasch entrümpelt sein altes Haus, denn in den kommenden Wochen wird es platt gemacht. Genauso wie die knapp 60 anderen Häuser, die hier dem Tagebau bereits weichen mussten. Etwa 200 Menschen wurden umgesiedelt von einem Ort, unter dem ca. 150 Millionen Tonnen Kohle liegen. Wie fühlt sich das an, wenn das Heimatdorf immer leerer wird?
Anfangs fiel es mir schwer, wie einer nach dem anderen weggezogen ist. Das war schon manchmal richtig deprimierend, aber man gewöhnt sich dran.
Wenige Meter von seiner Haustür entfernt liegt der Tagebau Nochten. Seit Jahrzehnten wird hier in der Lausitz Braunkohle abgebaut für die Kraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe. Lärm, Dreck, Unruhe, an all das haben sich viele Bewohnerinnen und Bewohner nie so richtig gewöhnt. Den meisten ist es deshalb auch nicht schwer gefallen, wegzuziehen. Jens Panasch hingegen schon. Er hängt an dem Alten und ist der Letzte, der geht.
Ich bin hier aufgewachsen, 55 Jahre. Wir haben schöne Erlebnisse gehabt, wir hatten eine gute Dorfgemeinschaft, wir hatten mehrere Vereine. Ja, schönes Gasthaus mit Biergarten und schicken alten Tanzsaal.
Dass das alte Dorf nun fast leergefegt wurde, das haben andere entschieden. Der Umsiedlungsvertrag wurde 2019 beschlossen. Zwischen der Sächsischen Landesregierung und der Lausitz Energie Bergbau AG, kurz LEAG, die die Kohle abbaut. Ein Jahr später beschließt die Bundesregierung das Aus für die Kohle. Bis 2038 sollen alle Kraftwerke stillgelegt werden. Schwer vorstellbar für viele in der Region. Die LEAG ist der größte Arbeitgeber hier. Viele aus Mühlrose waren am Abbau der Kohle über Jahrzehnte beteiligt. Auch Jens Panasch für einige Jahre.
Also auf der Kohle leben und im Tagebau arbeiten.
Genau.
Mühlrose soll das letzte Dorf in Sachsen sein, das dem Tagebau weichen muss. Die ersten sind vor 5 Jahren in ihr neues Zuhause gezogen, ins neue Mühlrose, 7 Kilometer vom alten Dorf entfernt. Moderne Häuser stehen hier, gebaut mit einer individuellen Entschädigungszahlung der LEAG, die jeder Betroffene bekommen hat. Und alle, die wir fragen, sagen, sie seien froh über die Umsiedlung.
Also es war ja mein Elternhaus und ich dachte, dass es wirklich schlimm wird, aber das Neue hat wirklich gut entschädigt, muss ich wirklich sagen.
Auch ein Dorfgemeinschaftshaus wurde gebaut, mit Kegelbahn im Keller und Freizeiträumen. Viele hier trauern dem alten Mühlrose nicht mehr hinterher.
Klar, es ist doof, man kann nicht mehr hingehen, gucken, wie es mal aussieht. Aber im Endeffekt, es hat, glaube ich, zu 99% die Leute sind sehr zufrieden, glaube ich.
Ja.
Auch Jens Panasch hat sein neues Zuhause gefunden.
So, Arena spaziert.
Er hat sich für einen Neubau in Trebendorf, ebenfalls nur wenige Kilometer weiter, entschieden, weil er als Tischler für seine Schreinerei viel Platz braucht.
Ja, wie gesagt, Umzugsphase eben. Die Lampen hängen noch nicht dran, also die müssen noch befestigt werden.
Auch seine Mutter und seine Schwester sind vor Jahren hergezogen, wohnen nur wenige hundert Meter weiter.
Glauben Sie, dass Sie hier in Ihrem neuen Haus genauso glücklich werden können, wie Sie es zuletzt in Mühlrose waren?
Ich bin nur mit den einfachen Sachen auch zufrieden gewesen. Hab mir sehr wohl gefühlt.
Und trotzdem, bei all der Ruhe und dem Komfort, den er hier in Trebendorf genießen wird, bleibt bei ihm Wehmut.
Ich würde weiter in der Mühlrose leben, wenn das nicht gekommen wäre. Gut, es ist eben alles neu, ist die andere Seite. Man muss ja mal alles von beiden Seiten sehen.
Hier hat Jens Panasch nun viele Möglichkeiten, sich so einzurichten, wie es ihm gefällt. Sein altes Grundstück wird bald nur noch Teil einer riesengroßen Grube sein.
Der weiß nicht, was er will, Monat. Der sagt ja langsam Tschüss, Sven. Und dann soll ja mit dem Mai die Wonne kommen. Hm? Können wir uns darauf jetzt schon freuen?
Ja, natürlich. Das ist alles so vorbereitet, von wem auch immer. Und auch die letzten Apriltage, die verschaffen uns noch mal richtig Sonnengenuss. Und dann kommt da irgendwas raus wie Frühsommer im Frühling. Und wir dürfen uns auch ein bisschen freuen, und zwar mit für die Böden. Denn gerade zumindest im Westen gab es einiges an Niederschlägen. Ich will mal ganz kurz das Hochdruckgebiet zeigen. Das ist das, was uns in den nächsten Tagen beschäftigen wird. Und jetzt haben wir noch mal aufsummiert. Und zwar gucken wir in den Westen. Wir gucken nach Essen. Die gerade Kurve hier, das ist aufsummiert vom 1. Januar bis jetzt, was an Niederschlag fallen soll. Und die Kurve, die hier so ein bisschen davon abweicht, das ist 2025. Mit der langen Trockenphase, mit dem April aber wieder vielen Niederschlägen. Und wir haben genau das Soll erreicht am Ende. Die Böden danken. Und anders sieht es aber im Osten aus der Republik. Dort gibt es insgesamt weniger. Das ist Berlin, 136 oder wenn man genau liest, 139 ist das, was jetzt sein sollte. Und wir haben erst 99. Das heißt, da gibt es noch Nachholbedarf. Aber jetzt durch das Hoch kommt erstmal kein Niederschlag. Wenn man den Film so anguckt, muss man auch ein bisschen überlegen, ob es eigentlich ein Film ist, weil da irgendwie ja gar nichts passiert. Dann aber morgen im Verlauf des Tages in der Nordhälfte ein paar Quellwolken. In der Nacht zuvor auch ein bisschen Nebel von der Nordsee her und am Nachmittag einzelne Gewitter am Alpenrand. In einigen Tallagen noch mal runter bis 0 am Rhein 11. Morgen Nachmittag 21 bis 26 Grad an der Küste bei Seewind kühler. Und die nächsten Tage, das ist der Frühsommer hier. Mittwoch, Donnerstag örtlich, 1. Mai bis 29 Grad Celsius.
Alles vorbereitet von wem auch immer. Wir dachten, das bist du, Sven. Vielen Dank.
Nein, nein.
Dankeschön, Sven Plöger. So, Feierabend für uns. Im Ersten geht es jetzt um das Weiterleben nach dem Tod.
Und die Frage, wie macht es künstliche Intelligenz möglich, mit Verstorbenen zu reden?
Wir sind morgen natürlich wieder für Sie da und sagen Tschüss.
Tschüss.